Servus, grüezi und hallo zu einer neuen Ausgabe von Studio Raw, dem Fotopodcast, bei dem ich mir jedes Mal beim Ansagen die Zunge breche. War eigentlich ziemlich dämlich, den Namen auszusuchen, den man nicht aussprechen kann. Studio Raw. Ich bin Sascha und am anderen Ende der Skype-Leitung
ist der Sascha. Moin, moin.
Ja, und ich muss gleich mal zu Beginn sagen, also ich höre mir ja immer die Folgen doch mal an, wenn ich sie geschnitten habe. Und ich glaube, ich sollte mal ein Atemtraining machen. Nach jedem zweiten Wort. Oder ein Mikrofon mit so einem Windschutzdackel.
Popschutz.
Ja, Popschutz. Nee, Popschutz ist so ein Schaumstoff und ein Windschutz ist so ein
Fell drum.
Mhm. Genau.
Was sie dann immer in den Interviews haben, wenn sie das unter freiem Himmel machen bei ihrem Nachrichtensender.
Ja, wenn sie jetzt draußen stehen. Im Moment haben sie Plastiktüten drüber, aber das ist ja. Also das war tatsächlich, meine Frau macht ja in Heilbronn Sitzungsdienst beim Gemeinderat, also Sitzungen protokollieren und so weiter. Und die haben jetzt in die Stadthalle oder in die Harmonie die Sitzung verlegt und haben sie jetzt nicht mehr jeder Gemeinderat sein eigenes Mikrofon, sondern eins für alle und jeder muss vorgehen. Und dann haben sie sich beschwert, das ist ja gar nicht Corona-konform. Da kam dann von ihrem Chef nur der Kommentar, wieso, das Ding spuckt doch nicht zurück, ist ein Mikrofon, kein Lama.
Ja, das ist gut.
Ja, dann war ich heute mal wieder grandios pünktlich. 19 Uhr war ausgemacht, 20.30 Uhr haben wir. Und also, ich verstehe es nicht. Letzte Woche war ich donnerstags pünktlich zu Hause. Es war nix. Zu Hause, Couch, Essen, Feierabend. Heute, wir wollen aufzeichnen. Ruft einer an von eBay Kleinanzeigen, der will was kaufen. Meine Frau ruft an, mein Zug fährt nicht, hol mich ab. Dann Katastrophe. Immer in der Woche, in der wir aufzeichnen, haut irgendwas nicht hin. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es absolut nicht. Naja, wie waren deine zwei Wochen?
Die waren sehr ereignislos. Nein, also ich habe ein bisschen so die Fotografie ein bisschen hinterher schleifen lassen, weil ich gerade so ein bisschen ein größeres Projekt habe, was irgendwie nicht wirklich was mit Fotografie zu tun hat. Aber das hatte mich jetzt so die letzten zwei Wochen beschäftigt. Darf jetzt darüber auch nicht zu viel sagen. Aber das hat mich die letzten Wochen gut auf Trab gehalten, also künstlerisch, kreativ etc. Und deswegen habe ich da fotografisch eigentlich gar nicht so viel gemacht. Und also ich habe gearbeitet, aber nicht im Fotobereich.
Na, da bin ich mal gespannt, was da kommt.
Ich auch.
Das kann ja nur grandios werden.
Ich hoffe. Wie waren denn deine letzten zwei Wochen bis auf heute Abend?
Boah, teuer.
Ich weiß jetzt schon, was kommt.
Ich hab dir ja schon erzählt von meinem teuersten Shooting ever. Ich habe meine DJI-Drohne im See versenkt. Naja, jetzt habe ich meine Fotoversicherung deckt's nicht ab, weil ich die, ich habe eine listengeführte Versicherung. Also die gibt die Möglichkeit, entweder einen Pauschalpreis oder listengeführt. Listengeführt ist billiger und der Schwabe spart, ne, und hat halt vergessen, die Drohne in die Liste eintragen zu lassen. Die zahlt nicht, weil nicht gelistet. Und die Hausrat würde tatsächlich zahlen. Die lief ab 0 Uhr in der Nacht. Und 14 Stunden später habe ich die Drohne versenkt und ich glaube, wenn ich jetzt den Schadenfall anmelde, kann ich mir gleich eine neue Versicherung suchen. Ja, also für alle, die es nicht so genau mitgekriegt haben, ich hatte ein Shooting an einem See mit einem wahnsinnig tollen Model, also würde ich jetzt mal so sagen, das war ihr erstes Shooting und ich finde es schon mal mutig, dass es dann Teilakt und Akt war. Und die hat sich echt gut als Mega-Bilder geworden. Und dabei habe ich dann von oben Luftaufnahmen mit der Drohne gemacht. Und im Landeanflug hat irgendwie die Hinderniserkennung versagt. Das Ding kracht den Baum durch die Krone, flop ins Wasser. Und dann habe ich danach getaucht. Aber die ist nicht mehr zu gebrauchen, leider Gottes.
Ja, scheiße, schade.
Ja, das war mein teuerstes Shooting und dann hatte ich endlich mal wieder ein Shooting, das mich kein Geld kostet. Ich habe am Samstag eine Hochzeit fotografiert.
Ah,
endlich
das
mal wieder.
Ist super.
Mhm. Wurde mal Zeit.
Ja.
Ja, das war eigentlich so kurz zusammengefasst die letzten zwei fotografischen Wochen. Ach ja, meine Bilder habe ich hochgeladen von meinem Gewalt an Frauen-Shooting. Mhm. Ja, und da suche ich jetzt mal nach neuen Mädels, die da mitmachen wollen. Ja, eigentlich hatte ich mir so eine richtig geile Überleitung. Ah ja, genau. Das Shooting am See, das war natürlich, das musste ich ja planen. Und genau darauf wollen wir heute eingehen. Wie plant man so ein Shooting? Wie organisiert man das? Genau. Das wäre so das Thema für heute.
Was eigentlich auch perfekt darauf anschließt, weil wir ja letztes Mal das Thema hatten, Ideen und wie man Ideen sammelt. Und heute ist sozusagen die Umsetzung.
Genau. Dann würde ich doch mal das Wort an dich übergeben, wie du...
Sorry, ich konnte nicht anders.
Ja, das obviously, der war naheliegend.
Ja.
Also wenn du deine Idee hast, du hast jetzt im Kopf das Bild, das du umsetzen willst, wie gehst du an die Planung?
Genau, also ich bin da so ein kleiner Listenfreak, wenn du so willst. Also wenn das jetzt, sagen wir mal, ein Shooting ist mit einem Model und ich habe da eine Idee, dann frage ich natürlich, also als allererstes schaue ich erstmal, wie kann ich das umsetzen? Habe ich Sachen schon zu Hause? Und gucke einfach, was für Materialien ich für das Shooting brauche. Und oft ist es so, sagen wir mal, als Beispiel hatte ich ja mal ein Shooting gemacht, wo die eine Seite schwarz ist und die andere Seite weiß. So eine Art Teil-Low-Key-Foto, wenn man so will. Und da hatte ich aber schon so Stoffe, die ich sozusagen dahinter spannen konnte. Und musste einfach nur noch planen, wie ich das alles sozusagen aufhänge etc. Und dann habe ich einfach nur noch die Models gefragt. Also prinzipiell mache ich immer so eine Materialliste, was nicht unbedingt was mit meiner Fotografietechnik zu tun hat, sondern eher so, brauche ich eine große weiße Wand oder brauche ich einen großen Stoff oder mache ich das im Studio, mache ich das draußen etc. Und im Studio ist es natürlich etwas übersichtlicher und meistens habe ich ja auch alles immer zur Hand. Ich lege mir aber auch immer nur das dann zurecht vor dem Shooting, was ich auch wirklich brauche. Also ich gehe wirklich im Kopf durch, okay, das und das, das will ich machen. Und ich schreibe mir das halt auch auf. Also ich mache mir auch eine Shooting-Liste, wie man so schön sagt. Also ich sage mir, ich möchte das Foto, ich möchte das Foto, ich möchte das Foto. Damit ich das während des Shootings, weil manchmal hat man einfach so den Flow und dann ist man einfach irgendwie... vielleicht, also im schlimmsten Fall sagt man, man ist raus, aber eigentlich finde ich das ganz gut, wenn man so richtig im Flow ist und irgendwie alles vergisst und das läuft alles, aber dann möchte ich trotzdem, gucke ich dann immer irgendwann mal auf meine Liste, gerade in einer Pause oder so, gucke ich dann auf meine Liste und sage, ah, okay, ich wollte noch das und das Foto mit dem Model machen. Ja, und vor dem Shooting, beziehungsweise wie ich das dann organisiere, ich frage dann einfach meine Models, wer so Bock hat, dies oder jenes zu machen, ob sie dazu bereit wäre. Und im besten Fall habe ich dann, sagen wir mal, mehr als eine. Dann könnte ich nämlich im besten Fall auch nochmal alles an einem Tag machen. Also ich bin dann jemand, der dann vielleicht zwei oder maximal drei Shootings dann vielleicht an einem Tag macht. Und dann kann man nämlich alles aufbauen, wenn der Aufbau natürlich jetzt wirklich immens kompliziert wäre oder aufwendig. Kann man das nämlich gleich gut verbinden. Und ja, wenn ich ein Shooting im Freien habe, zum Beispiel ein Sonnenuntergangsfoto, dann wende ich eigentlich das an, was ich auch im Landschaftsfotobereich machen würde. Also ich gehe zur Location, am besten Tag vorher, wie zum Beispiel bei einer Hochzeit oder so, und schaue mir an, mit was ist in der Nähe, was kann ich da machen, wie kann ich das alles benutzen, in welche Richtung shooten wir, wo geht die Sonne unter, etc. Das gucke ich mir halt alles an, im besten Fall vor Ort oder ein paar Stunden vorher, und gucke mir dann auf Google Maps an, wo geht die Sonne unter, etc. Und demnach plane ich dann. Also dann sage ich, okay, wir treffen uns dann 2 Stunden vorher, wenn es jetzt ein Sonnenuntergangsshooting ist, dass man vielleicht auf dem Weg dorthin noch ein bisschen ein paar Fotos machen kann, bis ich ein bisschen eingrooven kann. Und dann am Ende, wenn dann die Sonne untergeht, hat man ja nicht mehr so viel Zeit, also da kurz davor. Und dann weiß ich aber, okay, ich muss in die Richtung, ich muss den Blitzer vielleicht dahin stellen, etc. Also ich versuche das dann alles schon, wenn das jetzt so ein Outdoor-Shooting ist, wo man nicht so viel Zeit hat, versuche ich das eigentlich vorher schon zu planen und zu scouten, und dann, dass ich auf jeden Fall vor Ort schon mal einmal mindestens war, weil so in the dark irgendwo hin ist nicht so ganz mein Ding. Ja, das war jetzt so im Groben meine organisatorische Vorgehensweise. Ich mache mir halt echt Listen. Also ich mache vieles im Kopf erstmal. Wie funktioniert das? Und schreibe mir einfach auf, was ich brauche an Materialien. Und ich schreibe mir auf, was ich für das Shooting brauche. Brauche ich 2 Blitzer? Dann bereite ich das auch vor dem Shooting vor. Auch sowas wie Akkus laden vorher. Und halt eine Shootingliste, das ist eigentlich das Wichtigste, welches Foto du machen möchtest. Also wirklich, also ich schreibe dann auf, ja, die und die Pose, Licht von der Seite, keine Ahnung, also wie auch immer man sich das merken möchte. Ich habe immer so ganz komische Eigennamen. Und leg mir die sozusagen immer griffbereit hin, sodass ich dann immer wieder raufgucken kann, wenn mal eine Pause ist.
Ja. Ja, das ist ähnlich wie bei mir, nur also ich bereite mich eigentlich total unterschiedlich vor. Das kommt immer drauf an, was ich machen will. Jetzt bestes Beispiel die Bilder am See, die ich da jetzt gemacht habe vor 2 Wochen. Da habe ich eigentlich nur gewusst, okay, da ist der See, ich bin nochmal hin, um zu gucken, ist da aktuell viel los, also Badebetrieb oder sonst irgendwas, wobei das ja eigentlich kein Badesee ist. Weil ich war das letzte Mal vor 2 Jahren dort und da wusste ich, okay, der Steg, und dann gibt es da noch Bänke und so weiter, und wollte halt wissen, ob das noch so aussieht. Die Bänke waren jetzt weggefault und der Steg war aber noch da und auch noch betretbar, ohne dass man durchbricht. Und dann habe ich halt einfach nach Model gesucht und dann ging es los. Also das war tatsächlich ohne viel große Vorbereitung. Und dann habe ich aber auch Shootings, da habe ich mit einer Designerin, die das hobbymäßig macht, so Klamotten nähen, und die macht es mega gut. Da haben wir auf einer alten Burg Outfits von ihr geshootet. Und da habe ich mich wirklich akribisch vorbereitet mit einer Excel-Tabelle, und da habe ich dann auch genau aufgelistet, zu dem Outfit will ich die Frisur und das Make-up, und habe mir dann praktisch Beispielbilder rausgegoogelt über Bildersuche und über die ganzen, ach, wie heißt es denn hier, Pinterest und so, und habe den Mädels die Outfits zugeordnet. Wem passt von der Größe, von wem passt es einfach vom Typ her, und dann Frisur, Make-up, alles in der Excel-Tabelle. Hab mir das auf DIN A3, also das nächstgrößere von DIN A4, ausgedruckt, und hab das dann beim Shooting hingehängt und hab vorher bei der Burg angefragt, dass ich einen großen Raum brauche, wo die Mädels sich umziehen und Haare, Make-up gemacht kriegen. Und das war mit einer der aufwendigsten Planungen, weil ich habe 3 Models, ich habe die Designerin da, ich habe jemanden da für die Haare, ich habe jemanden da fürs Make-up. Ich muss das so einplanen, dass nicht gleich zu Beginn alle 3 Mädels da sind, weil bis die erste fertig ist, dauert es 2 Stunden mit Haare, Make-up und Anziehen, und dann kommt die nächste zum Haare, Make-up, die hockt dann schon mal 2 Stunden dumm in der Gegend rum, sage ich jetzt mal. Und die dritte hockt dann 4 Stunden dumm in der Gegend rum. Deshalb muss man auch gut den zeitlichen, also bei so großen Projekten den zeitlichen Ablauf im Auge behalten und ja, das dann alles gut planen, dass die Räumlichkeiten da sind, die man braucht, dass man, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die für einen irgendwas machen sollen, außer vor der Kamera stehen, jetzt Haare, Make-up, Klamotten, Schmuck, irgendwas, dass man da nicht sagt, ich will die Haare wellig so und so. Das mag gehen beim einen oder anderen, aber besser ist, immer ein Beispielbild zu haben, wie das denn am Ende aussehen soll. Und danach können die sich dann richten. Und ja, so Posing an sich plane ich eigentlich relativ wenig. Und Bilder, die ich haben will, ich weiß, das Kleid sieht vorm Kamin gut aus, das sieht auf der Couch gut aus und das sieht an der Bar gut aus. Vom das eine, das war so ein wirklich so ein Mittelalterkostüm. Ein Mittelalterkostüm an der Bar wird natürlich absolut keinen Sinn machen. Und oder auf einem Ledersofa, das im Kaminzimmer von einem alten mittelalterlichen Kamin sieht das mega geil aus. Das andere war so ein langes Abendkleid aus schwarzem Satin mit einem Rücken frei bis zur Arschritze. Das kommt natürlich so in so einer gestreckten Pose auf so einem braunen Ledersofa mega geil zur Geltung. Und das andere war so ein kleines Business-Outfit, das kommt dann halt an die Bar, so der Feierabendtrink mehr oder weniger. Das plane ich, aber ich plane es nicht, okay, du stehst jetzt so oder du liegst und ich will was im Liegen, im Sitzen. Das ergibt sich dann bei mir immer beim Shooting. Und ja, dann gibt es noch andere Sachen, wenn ich was zum ersten Mal ausprobiere, wie zum Beispiel, ich habe einige Mal jetzt was mit Wasserballons gemacht, mit so Modellierballons. Habe ich dir, glaube ich, auch schon mal gezeigt, dass der Ballon platzt und man fotografiert in dem Moment, wenn der Ballon weg ist, aber das Wasser noch die Form vom Ballon hat. Das sind wirklich Millisekunden Zeit, die man da hat. Da gucke ich erstmal, wie ist das technisch umsetzbar? Und bevor ich dann am Shooting-Tag rumprobiere und es funktioniert nicht, mache ich einen Selbstversuch. Also ich stelle mich da bei mir in die Dusche, hänge mir den gefüllten Ballon um und zersteche den und meine Frau bedient dabei die Kamera oder mit dem Selbstauslöser und guckt dann, wie funktioniert es am besten. Ja, und das ist so das, was ich eigentlich bei der Planung mache. Und dann eben, ja, gucken, dass man das Material alles da, dann braucht man Ballons, man braucht Wasser, man braucht auch wieder jemand für Haare und Make-up. Und da empfiehlt sich's, sich über die Zeit so einen kleinen Pool an Mädels und Jungs aufzubauen, die das einfach machen können.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich plane auch Pausen ein. Also, wenn ich zum Beispiel ein Setup habe und ich weiß, da kommt ein zweites Setup. Indem ich halt, also was daraus dann resultiert, dass ich dann alles umbauen muss, dann plane ich das halt schon ein, dass ich weiß, okay, jetzt ist eine Umbaupause und weiß ich, okay, dann ist auch eine Pause fürs Model, dass ich ihr natürlich auch sage, hey, du hast jetzt 5 Minuten Pause machen. Also mal alles sehr, sehr relaxed natürlich und plan dann sozusagen aber auch, okay, wenn das jetzt ein bestimmtes Dress ist, will ich das auf jeden Fall in dem ersten Set haben und guck dann so, dass ich, wenn ich jetzt noch ein anderes oder das gleiche Kleidungsstück haben möchte im zweiten Set, dann lasse ich einfach meistens angezogen oder wenn ich sage, okay, es soll auch ein anderes Kleidungsstück sein, dann kombiniere ich halt auch gleich, versuche ich das gleich so zu organisieren, dass so die Umbaupause auch gleich mit dem Umziehen und so alles ist.
Ja, das so zeitsparend wie möglich im Prinzip, weil nicht jedes Model arbeitet auf TFP-Basis und dann ist einfach Zeit Geld. Und wenn ich dann erst umbaue und dann dem Model sage, so, jetzt ist umgebaut, jetzt zieh du dich um, dann habe ich halt einfach Zeit verballert, die in dem Fall Geld kostet. Ja. Oder eben halt auch nicht. Sondern einfach nur Zeit, aber auch Zeit ist nur begrenzt verfügbar. sage ich mal, weil man hat ja nicht ewig hier, ne? Also.
Nee, das stimmt.
Ja, also was ich immer wirklich ganz wichtig finde, auch wenn man Models sucht, ich gucke eigentlich immer, wenn ich eine Idee habe, finde ich irgendwas bei Google Bildersuche, Pinterest und so weiter, weil die Models wollen sich, wenn sie es so halbwegs vernünftig machen, auch auf die Shootings vorbereiten und dann ist es ganz gut, wenn man denen auch ein Bild schicken kann, was man so im Kopf hat, in welche Richtung das gehen soll. Mhm. Wenn ich jetzt so schreibe, ich möchte ein Porträt machen mit Make-up, dann kann das alles sein, vom Abend-Make-up bis hin zum aufgeklebten Reißverschluss. Und
ja. Ich mache halt auch zum Beispiel halt super gerne Low-Key-Aufnahmen und damit können halt nicht alle Models was anfangen und dann fragen sie halt erstmal, okay, was ist das? Und dann schicke ich denen halt meistens dann schon Beispielbilder, ja, ist das. Oder du hast halt auch Models, die auch schon fragen, ja, wie hast du irgendwie Beispielbilder? Tatsächlich hast du auch Models, die einfach danach fragen.
Ja, ich finde es auch vollkommen legitim, weil ich würde jetzt auch, abgesehen von wenigen Ausnahmen, auch jetzt kein Model nehmen, wenn jetzt eine schreibt in diversen Fotogruppen oder sonst wo, hier, ich suche einen Fotograf auf TFP-Basis und die hat einfach keine Bilder vorzuweisen, wie sie jetzt vor der Kamera agiert und was da rausholbar ist, kann ich mir auch schlecht vorstellen, für was kann ich die jetzt einsetzen oder was kann man da mit der machen. Und ich bin inzwischen auf einem Stand, wenn ich shooten gehen will. Ich habe halt, also ich bin jetzt nicht der beste Fotograf, Gott bewahre, aber ich habe jetzt halt inzwischen eine Bildqualität, sag ich mal, in der ich mir nicht erlauben kann, jetzt wieder 5 Schritte zurückzugehen.
Mhm, ja, ja.
Und dann, gut, die Sarah jetzt von vor 2 Wochen, da habe ich gesehen, auf ihrem Instagram-Profil hat sie ein paar Bilder, jetzt auch nicht von professionellen Fotografen, aber da habe ich gesehen, okay, gut, da könnte man was draus machen. Mhm. Und mein Gott, zur Not habe ich halt 1 Stunde oder 2 Zeit verschwendet und eine Drohne und habe keine Bilder.
Also Erfahrung hast du immer gesammelt, das ist immer so. Also man kommt ja nicht mit nichts raus oder nie mit nichts raus. Man hat ja dann auch Erfahrung gesammelt.
Das,
in irgendeiner Form.
Ja, das stimmt. Vertraue nicht der Hinderniserkennung.
Ja. Ja. Ja, tatsächlich, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also manchen Frauen oder Models oder Hobbymodels, wie auch immer man das nennen möchte, den sieht man halt einfach an, dass die ein bisschen modeln können. Also im besten Fall, wenn du dich ein bisschen mit denen unterhalten kannst, das wäre schon ganz gut. Also wenn du die, was ich, im Fitnessstudio öfters mal gesehen hast, dann kannst du auch sehen, so wie bewegt sie sich und so. Und online oder also über Instagram oder so, wenn man so sieht, so, ey, warte mal, die hat schon, sagen wir mal, mehrere Gesichtsausdrücke drauf. So, weil es gibt halt viele auch wirklich erfolgreiche Instagram, ich sag mal, in Anführungsstrichen Models, die haben halt nur ein Gesicht, wo ich mir denke, ja.
Ja, die kenne ich. Die, also wir haben hier in der Gegend ein Model, die macht eigentlich nur noch Akt. Also ich sehe nichts anderes mehr als Dessous, ein Akt von ihr, aber also macht sie auch ziemlich erfolgreich, weil Sex sells, Titten zählen immer. Aber sie, ich brauche nur die Partie vom Kinn bis zur Stirn sehen. Und dann sehe ich, aha, die guckt wie ein Reh im Scheinwerferlicht. Das ist die. Also die erkennt man immer an dem Blick. Und ja, dann gibt es eben Models, die suchen einen Fotograf und posten dann Bilder. Die suchen dann einen professionellen Fotograf, der schon jahrelang Erfahrung hat und erfolgreich ist und mega Bildstil hat. Und so, also das weiß ich noch aus meiner Anfangszeit, die sagen sie, boah, nee, du hast keine Erfahrung, mit dir shoote ich nicht. Und wenn man dann ihre Bilder anguckt, beschissen wäre geprahlt, sag ich mal. Also jetzt, das mag fotografisch ganz gut umgesetzt sein, aber wenn halt einen Schluck Wasser in der Kurve mehr Körperspannung hat als das Model. Und ein Stück Trockenbrot mehr Ausdruck. Dann verstehe ich auch nicht, warum sie so hohe Ansprüche stellt. Also ich habe auch schon eine gehabt, die hat mal auf eine Ausschreibung von mir geantwortet und sie wird gern mit mir shooten. Sie macht aber nur Pay. Und dann habe ich mir mal ihr Portfolio durchgeguckt und habe mich gefragt, mit welcher Berechtigung. Mhm. Klar, also ich kann es verstehen, wenn Models sagen, okay, ich mache Akt-Shootings nur auf Pay-Basis, weil ein Akt-Shooting ist halt schon was Persönliches und da sortieren die in gewisser Weise aus, ist es jetzt einer, der einfach nur eine nackte Frau bei sich daheim stehen haben will oder halt einer, dem es wirklich ums Bild geht. Aber wenn die auch so normale Fashion-Aufnahmen nur auf Pay-Basis machen, dann sollte halt auch das Portfolio was hergeben.
Naja.
Und das ist auch schon der nächste Punkt bei der Planung. Man sollte immer gucken, passt das Model zu meiner Idee? Und wenn man es jetzt ausgeschrieben hat, in diversen Gruppen auf TFP-Basis, meinetwegen, und es findet sich kein passendes Model, dann einfach die Idee nach hinten schieben, weil ich habe das ein paar Mal gemacht. Ich habe dann halt so ein, in Anführungszeichen, Notnagel genommen und dann habe ich hinterher die Bilder gehabt, war bitter enttäuscht, dass meine Idee so semi-gut umgesetzt wurde.
Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Wenn du Fotos, also die wenn du jetzt Fotos haben möchtest, zum Beispiel von einer Ballerina, holst du dir halt auch am besten eine Ballerina. Oder halt eine Tänzerin, so die das auch irgendwie kann.
Ja, richtig, das, und nicht halt irgendeine, die mal im Fernsehen Let's Dance angeguckt hat.
Ja.
Ich habe Let's Dance geguckt, ich kann tanzen, ich weiß, wie das geht.
Ja.
Und da, also man sieht, mag sein, dass nicht jeder die Unterschiede sieht, aber wenn jetzt ich so Ballerina-Fotos mache und das guckt jemand, der Ahnung von der Materie hat, der sieht dann schon, steht die wirklich auf den Spitzen vorne oder steht die doch auf dem Ball noch, weil die Ballerinas, das finde ich ja extrem krass, die stehen wirklich vorne, also was man umgangssprachlich zu Zehenspitzen sagt, ne, da steht man ja auf dem Ballen und den Zehen und die Ferse stehen in der Luft, aber die stehen wirklich praktisch auf dem Zehennagel. Das ist schon echt krass. Und wenn man halt ein Ballerina-Shooting macht mit jemand, der das nicht kann, respektive die Schuhe dazu nicht hat, weil die sind vorne verstärkt mit Stahlkappen, glaube ich, tatsächlich, dann sieht er das und dann ist das Bild einfach nicht authentisch.
Ja. Nee, du kannst eigentlich in vielen Sachen irgendwie übernehmen. Wenn du jetzt ein emotionales Foto machen möchtest, wie jetzt zum Beispiel auch, was du gemacht hast, was so ein bisschen ernsteres Thema ist, dann brauchst du halt auch eine, die halt richtig gute Facial Expression, das in Deutsch.
Gesichtsausdruck.
Einen guten Gesichtsausdruck hat, ja, also die das rüberbringen kann. Im besten Fall hast du dann vielleicht noch eine Schauspielerin. Die können das halt schon, die können das einfach, du sagst denen, jetzt guck traurig, bam, so. Und ja, das gilt für viele. Also man braucht das richtige Model dann halt auch für sein Thema.
Ja, und da muss man halt zur Not auch mal in den sauren Apfel. Also wenn man jetzt, ich tue mir immer schwer, wenn ich ein Projekt nur aus Spaß mache. Einfach nur, weil ich Lust drauf habe, das mal auszuprobieren. Wie ich jetzt, ich habe mal so in Richtung Dark Art mich mal versucht und da wusste ich nicht, klappt das mit der Bearbeitung, kommt das so raus, wie ich das will. Und da sehe ich es dann immer kritisch, aber ansonsten, wenn ich wirklich ein Model suche, wo ich weiß, da muss es einfach sitzen und ich finde auf TFP-Basis niemand, der passt, dann gibt es halt einfach ein Pay-Model, weil da weiß ich, da passt es, da sitzt es einfach. Also wenn es ein professionelles Pay-Model ist, also jetzt nicht so eine, die bei Foto Manfred und Knipser Horst und keine Ahnung, wie sie alle heißen, dreimal vor der Kamera sich geräkelt hat im Gras oder sonst wo. Oder ganz schlimm finde ich ja die Rapsfeld-Knipserei. Also bald der Raps blüht, ist Facebook überschwemmt von nackten Frauen im Rapsfeld. Und die sagt dann, okay, ich war fünfmal vor der Kamera, ich mache jetzt auf Pay. Das, also man sollte schon gut auswählen bei den Models und dann halt auch meinetwegen mal 1, 2, 3, 4 Absagen schreiben. Auch wenn die einem das meistens übel nehmen, weil es ist, viele nehmen das persönlich, wenn man dann schreibt, ey, hör zu, du passt leider nicht auf meine Idee, vielleicht finde ich mal was, wo du besser reinpasst. Die nehmen das ganz oft persönlich, was ich nicht verstehen kann. Ich greife die ja nicht persönlich an. Ich sage nicht, Alter, du bist hässlich und hast den Ausdruck von einem Backstein. So direkt sage ich das ja nicht.
Ja, das ist, ich glaube, das ist ein ganz großes Thema, bestimmte Sachen nicht persönlich zu nehmen. Und also das geht irgendwie so in zwei Richtungen. Viele wollen nicht irgendwie sagen, was sie zum Beispiel zum Bild finden. Und die anderen sind manchmal zu direkt. Oder nehmen es halt dann super persönlich. Also wenn mir einer sagt, hey, war mal hier bei dem Bild, ist das irgendwie viel zu dunkel, man erkennt nichts. Dann sage ich, hey, war mal, ich gucke mir es nochmal an. Und meistens stimmt es halt auch so, weil dann meistens manchmal ist ja auch mal blind irgendwie. Und dann bin ich aber richtig froh darüber. So. Und wenn du halt sagst, ich habe jetzt die Vorstellung von dem und dem Bild, dann darf ein Model halt das nicht persönlich nehmen. Was ich dann gerne mache, ich guck dann, ob ich vielleicht irgendwie ein Shooting auf sie zumünzen kann. Weil wenn ich sage, okay, jetzt hat sie Zeit und ich habe Zeit und das ist vielleicht selten, hätte ich dann die Idee zu gucken, was man dann mit ihr machen könnte, wenn das jetzt nicht mein Projekt wäre.
Ja, also das auch, manchmal inspirieren mich auch die Models zu irgendwelchen, also dann sehe ich welche und dann inspiriert mich das, dann sehe ich die und dann denke ich, das will ich mit dir machen. Mhm. Also fotografisch jetzt, nicht,
ja.
Ne? Also ja.
Künstlerisch,
ja, aber ich finde einfach bei den ganzen... Ich sag jetzt wirklich mal Hobby-Models, die halt so das zweite und das dritte Shooting haben, die haben dann halt auch manchmal stellen die Ansprüche, die ich nicht verstehen kann. Jetzt das mit dem Pay-Shooting auf der einen Seite und die anderen kommen dann her und sagen, oh, ich würde voll gern mit dir shooten, deine Bilder sind mega gut, das gefällt mir super, aber das sind 100 Kilometer. Kommst du zu mir zum Shooten? Ich habe keinen Bock, zu dir zu fahren.
Ja, das ist immer so ein Ding. Also ich sage ja immer, erst Studios bei mir. Das ist immer eine gute Ausrede. Es kommt dann irgendwie drauf an. Also wenn ich jetzt weiß, da ist vielleicht noch ein zweites Model in der Nähe, dann könnte ich echt sagen, okay, dann mache ich eine Tour und besuche über 2, 3 Tage irgendwie gleich, was weiß ich, 5, 6 Models, die so in der Nähe sind oder man macht so einen Rundumschlag. Ah, es ist schwierig. Ansonsten halt in der Mitte treffen, ne?
Ja, hast du schon mal so eine Shooting-Tour geplant gehabt eigentlich? So, es gibt ja einige Fotografen, die touren dann durch Deutschland, sagen, hier bin ich da. Wer hat Bock mit mir zu shooten? Meldet euch. Ich würde gern mal sowas machen, aber ich schäme das einfach. Also ich habe schon Probleme hier in meinem kleinen Dunstkreis von 100 Kilometer um Heilbronn jemand zu finden für ein Shooting, der auch zuverlässig dann da ist. Ich stelle mir das halt schwer vor für so eine Shooting-Tour, weil da habe ich dann festgesetzte Termine, wann ich da bin und dann muss das eben da sein. Hast du sowas schon mal geplant gehabt?
Das hatte ich tatsächlich letztes Jahr so ein bisschen in Angriff genommen. Also ich wollte das mit meinem Urlaub verbinden, da hatte ich so ein Camper-Life-Woche gemacht. Und habe auch ein paar Models angeschrieben und das hätte auch geklappt. Nur war das dann so, das war halt so die heißesten Tage des Jahres irgendwie. Und ich bin halt zum ersten Mal mit dem Camper gefahren, habe völlig unterschätzt, wie lange man halt fährt. So, also man fährt ja mit dem Camper halt meistens nur 80 oder 60 bis 80 durchschnittlich. Und du brauchst halt für alles einfach mal so 20-30% mehr. Und ich habe für mich dann irgendwann mal gesagt, hey, du bist in deinem Urlaub, du willst jetzt gar nicht so viel Stress machen. Dann habe ich viele Sachen spontan umentschieden. Also es war eigentlich auch so die Prämisse von meinem Urlaub. Und also ich hatte schon sozusagen Verabredungen, habe aber denen einfach schon sehr vorzeitig gesagt, ey du, das, ich kriege das einfach nicht hin, weil ich sitze hier mehr oder weniger fest. Also freiwillig. Und die waren aber auch, also die hatten da völliges Verständnis für so. Und habe auch Kumpels abgesagt und so, die ich besuchen wollte. Aber ja, also es ist, man muss denen dann schon sagen, hey du, ich habe mit ein paar Models halt Kontakt, die jetzt, sagen wir mal, ein bisschen in Deutschland verteilt sind. Man muss denen halt einfach klar machen, du hier, ich würde super gerne mit dir shooten, wir können das und das und das machen oder was hast du da in der Nähe, weil die kommen ja dann auch im besten Fall mit Ideen. Und dann plant man das und dann muss man denen halt einfach klipp und klar sagen, hier, das ist eine Tour und ich bin wirklich nur diesen einen Tag da und dann, das muss halt einfach sitzen. So. Und wenn irgendwas ist, man kann ja auch mal krank werden, so oder irgendwas, ne? Dann sag halt so früh wie möglich Bescheid. So, das ist ja der Tipp bei Reservierungen im Restaurant. Wenn man eine Reservierung annimmt, dann sagt man immer noch mal am Telefon, wenn sie die Reservierung stornieren wollen, bitte einmal anrufen, weil es erhöht die Wahrscheinlichkeit extremst, dass Leute auch noch mal anrufen, um eine Reservierung zu canceln. Und so sehe ich das halt auch, wenn ich dann so eine Tour planen würde. Und ja, ich würde das am liebsten dieses Jahr noch machen, je nachdem, wie es geldlich dann passt. Aber ja, es ist halt eigentlich noch mal geplant, weil es letztes Jahr nicht so wirklich geklappt hat.
Ja, bei so einer Shooting-Tour, also die eine Seite sind die Models, auf der anderen Seite braucht man auch, du fährst ja in Orte, die du nicht kennst. Wie machst du, googelst du vorher nach Locations oder sagst du dann, okay, hier, du Model, ich bin zum ersten Mal da, weißt du schöne Flecke, wo man bei dir Bilder machen kann oder triffst du dich mit der und fährst einfach auf gut Glück dann los?
So eine Mischung aus beiden. Also im besten Fall schaffe ich das vielleicht, sagen wir mal, wenn das jetzt, sagen wir mal, ich bin eine Woche unterwegs, dann werden ja viele Shootings unter der Woche sein. Und wenn wir davon ausgehen, dass die Hälfte wahrscheinlich arbeitet oder mehr, wird das Shooting ja sehr oft abends so sein. Und dann im besten Fall bin ich ja vor Ort vielleicht schon ein paar Stunden vorher und kann so ein bisschen scouten. Und dann vielleicht blicken, ob ich vielleicht da und hier shooten kann. Aber ja, das ist dann aber auch so eine Verbindung mit, ich Google Maps'e das nochmal und guck, wo es da was Gutes gibt, weil man kann ja auf Google Maps ja auch raufgehen und auch Bilder, die vor Ort gemacht worden sind, drauf zugreifen. Und aber ich frage aber auch das Model dann, hier, gibt es in der Nähe irgendwas Cooles, irgendwie einen Lost Place oder ein Schloss oder ein super altes Gebäude, Rathaus, Kirche, irgendwas. Es gibt eigentlich in jeder Stadt immer irgendwas richtig Geiles. Und meistens sagen, die kennen sich da ja meist im besten Fall halt auch aus und dann sagen sie ja schon, ja, hier, wir haben so einen See oder keine Ahnung. Und ich meine, wenn du ein tolles Model hast und die Umgebung halbwegs gut ist, dann ist eigentlich schon der halbe Drops nicht gelutscht, sondern das ist dann schon der halbe Weg oder die halbe Miete so. Also ich mache mir dann, das ist schon stressig, das alles vorzubereiten, aber wenn ich sage, okay, jetzt ist die Location nicht super 100%, aber eigentlich, also ich sehe das meistens dann nicht so schlimm.
Ja, ich habe mich bisher, wie gesagt, noch nicht rangetraut. Erstens muss ich dazu Urlaub nehmen und ich bin damit ziemlich geizig. Ich habe am Ende vom Jahr immer das Problem, dass er weg muss und ich nicht weiß, wann ich nehmen soll. Und eben, ja, ich habe mich noch nicht, ich weiß auch nicht, wie viel Vorlauf brauche ich, um da wirklich jemanden zu finden, weil wenn ich jetzt spontan entschließe, nächste Woche mache ich eine Shooting-Tour, dann ist mit 90%iger Wahrscheinlichkeit niemand da, der in der Woche auch Zeit hat. Da braucht man ja schon ordentlich Vorlauf.
Ja, da würde ich auf jeden Fall so 4-6 Wochen, also viel früher würde ich gar nicht planen, weil die meisten kriegen das gar nicht auf die Peilung, in 2 Monaten im Voraus zu planen. Aber so 4 Wochen ist, glaube ich, eine gute Zeit, weil dann kannst du sagen, hey, also vielleicht 6 Wochen und dann kannst du ja nochmal im 2-Wochen-Rhythmus dann nochmal wiederholen, hey, ich bin dann da und da. Aber ja, du also in eine Woche, das ist utopisch, das geht nicht. Außer du kennst, also du hast irgendwie so ein, kennst hunderte von Models irgendwie so.
Also ich habe einmal, also es war jetzt keine Shooting-Reise, da habe ich, war ich mit meiner Frau in Italien im Urlaub und dann war für 2 oder 3 Tage eins von meinen Stammmodels bei uns und dann haben wir in Italien uns da, ja, also total spontan eigentlich, weil wir ja, haben ja keine Ahnung, wir waren da zum ersten Mal am Gardasee und haben uns dann da einmal um den Gardasee geshootet, mehr oder weniger. Mhm. Und ich habe dann im Urlaub auch noch die eine oder andere Location entdeckt, die wirklich wahnsinnig toll ist. Und ja, das war, nennen wir es ein bisschen kontrovers mit meiner Frau. Sie sagt, es ist Urlaub, das kann ich auch verstehen. Mhm. Und sie will da ihre Ruhe haben, kann ich auch verstehen. Aber ich will Bilder machen. Und ich kann, ich bin jetzt nicht der Typ, der irgendwelche wildfremden Frauen auf der Straße anspricht und sagt, ey, du, ich finde dich cool, ich würde heute Abend gern mit dir Bilder machen, da und da, der und der Ort, die und die Klamotte. Erstens und zweitens kann ich kein Italienisch, um die Mädels da unten anzusprechen.
Ja, außer es Norditalien, dann geht das Deutsch noch. Ne?
Also auf gut Deutsch, der nächste Italienurlaub ist ohne Model.
Sonst kriegst du wieder Ärger.
Ja, es gab keinen Ärger, das war die Prämisse, sag
ja,
ich mal.
Nee, ist klar, ja. Ja, kann ich auch verstehen.
Ja, was ich vorher noch erwähnen wollte, also am Anfang gemeint hast mit der Shootingplanung, Sonnenuntergang und so weiter, auch bei jetzt gerade für Landschaftsbilder und so, da muss man ja, also wenn ich jetzt weiß, ich will Bilder beim Sonnenuntergang machen, dann setze ich mich da nicht daheim hin und warte, bis die Sonne untergeht, weil oh bis Gott, ich dann an der Location bin, dann ist die Sonne weg. Ja. Ich gucke, auch da ist Dr. Google dein Freund, Sonnenuntergang am Datum und dann sagt er genau hier, da ist der Sonnenuntergang und dann am besten eine Stunde vorher da sein.
Ja, noch weil, besser zwei. Weil, also es ist, das kann halt sein, du denkst ja, okay, ich brauche eine halbe Stunde hin und dann brauchst du doch eine Stunde, keine Ahnung warum. Also ich würde da ein bisschen mehr Zeit einplanen, weil die Golden und Blue Hour, das ist so ratzfatz. Und im besten oder wenn du Glück hast, dann hast du halt eine Stunde vorher auch schon richtig geiles Licht. Also du kannst halt auch eine Stunde vorm Sonnenuntergang halt, oder sagen wir mal, kannst du da halt auch schon richtig gute Fotos machen. Also ich würde schon ein paar Stunden früher gehen, also Minimum 2 würde ich schon fast sagen. Wenn nicht sogar 3 oder halt am Tag 4 scouten. Wenn du sagst, oder sagen wir mal, du bist unterwegs und du denkst dir, hey, das hier sieht total cool aus und gehst halt nochmal weiter und schaust dich um und dann kommst du halt abends nochmal wieder, beziehungsweise dann zwar recht frühzeitig, kommt auch immer aufs Land drauf an, aber ich würde da schon 2 Stunden vorher mit einplanen. Also vorher da zu sein. Also wenn du sagst, du bist nur einmal da, sagen wir mal, du bist wirklich in Australien oder in Neuseeland, wo du jetzt wirklich nur, vielleicht nur einmal alle 10 Jahre bist oder so, dann würde ich gucken, dass du wirklich frühzeitig da bist. So, also ich kenne halt auch andere Fotografen, die sind an irgendeiner Location, finden sie geil und warten halt einfach 5-6 Stunden, bis dein Sonnenuntergang dann da ist.
Ja, habe ich ein Shooting gemacht mit Model. Da war auch, da plant Sonnenuntergang und dann im Gegenlicht. Und da habe ich gesagt, ja, da und da ist Sonnenuntergang, komm, lass eine halbe Stunde vorher treffen, los geht's. Und dann stand die Sonne, als wir uns getroffen haben, schon wahnsinnig tief und die war so ratzfatz weg. Also ich habe echt Eile gehabt, da ein Bild in Kasten zu kriegen, das mir nachher auch gefällt. Deshalb wirklich gucken. Am besten auch einen Tag vorher hingehen und schauen, wenn jetzt Sonnenuntergang ist, wo genau steht jetzt die Sonne, weil wenn ich jetzt habe hier so ein Sonnenblumenfeld und will im Sonnenuntergang fotografieren und links ist so ein Hügel zum Beispiel und dann geht die Sonne genau hinter dem Hügel unter, dann ist es natürlich total scheiße. Weil dann ist sie ja nicht mit drauf, dann ist sie ja hinter dem Hügel. Und ich will die ja hinter dem Feld stehen haben. Deshalb wäre es eigentlich gut, einen Tag vorher sich anzugucken, wo geht die Sonne da unter und sich dann nochmal Gedanken zu machen, okay, aus dem und dem Winkel muss ich das Bild machen, dass ich die Sonne dann mit drauf habe. Weil so ging es mir da. Also ich habe gedacht, okay, Sonnenuntergang, schön, cooles Feld. Waren so lila Blumen. Und dann war es das Brautkleid meiner Schwiegermutter, war das Outfit, weil das so schön durchsichtig ist, so durchscheinend. Und dann wollte ich von hinten die Sonne so durchscheinend haben. Und dann standen wir da in dem Feld und dann habe ich festgestellt, ach kacke, wenn ich hier stehe, stehe ich vom Winkel her so, dass mir genau der Hügel hinter dem Feld im Weg ist. Dann musst du nochmal einpacken und auf den Hügel drauf fahren, dass der nicht im Weg ist. Und dann war es eigentlich auch schon fast zu spät. Also das ist ganz wichtig, gerade bei sowas, wo man eine kurze Zeitspanne hat, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang.
Das ist ratzfatz, das geht so
schnell. Am besten einen Tag vorher gucken und auch googeln, wann geht die Sonne unter.
Ja, ich hatte das mal, also ich das war so das meine erste, oder nicht, also meine lehrreiche Stunde in dem Zusammenhang. Ich wollte halt in Schottland ein bestimmtes Castle fotografieren beim Sonnenuntergang und denke mir, okay, du hast so und so viele Stunden, du musst um die Uhrzeit halt da sein, so, dass bist du halt ein, zwei Stunden vorher da. Passt. Ja, ich fahre hin, bin halt ein, zwei Stunden, nein, ich glaube, ich war zwei Stunden vorm Sonnenuntergang da. Da war aber schon alles duster, weil neben dem Castle halt ein Berg ist, also so ein richtiger Berg, ne? Also nicht so Hamburger Berg, sondern so mehr Alpenberg, ne? Ja, dann ist halt alles voller Schatten. Also du kannst halt, das verschiebt den Sonnenuntergang halt mal zwei Stunden, wenn du drumherum halt Berge hast. Deswegen muss man ganz genau schauen, wie halt die Umgebung ist. So. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann fotografierst du das Castle halt beim Sonnenaufgang.
Ja, und dann, also wenn ich Hochzeiten habe, dann ist auch oft, also da wird wirklich akribisch geplant. Da habe ich Checklisten, da wird abgehakt, habe ich die Objektive, habe ich die Akkus geladen, habe ich die Speicherkarten eingepackt, sind die Kameras in Ordnung. Also da habe ich wirklich eine DIN A4-Seite Packliste, was muss alles ins Auto. Ich gucke mir, wenn ich noch nie da war, fahre ich teilweise, also je nachdem, wo die Hochzeit ist, fahre ich vorher hin und guck mir die Location an, guck mir die Umgebung an, wo kann ich Brautpaarbilder machen, weil nichts Schlimmeres als beim Brautpaar-Shooting, wo man wirklich die Hochzeiten, die sind ja durchgetaktet.
Oh ja.
Ich sag zwar den Brautpaaren immer hier Puffer, Puffer, Puffer. Puffer ist das Zauberwort für eine erfolgreiche Hochzeit, aber
für alles Puffer.
Genau. Also für einen Sektempfang Puffer, für die Gruppenbilder ganz viel Puffer, weil das ist wie ein Sack Flöhe hüten. Das ist eine Katastrophe.
Ja, oh Gott, ja. Das stimmt.
Und da fahre ich dann teilweise vorher hin und gucke mir die Location an, also wenn ich sie nicht schon kenne.
Ja, ja.
Ja, und schreibe auch eine Woche vorher nochmal mit dem Brautpaar, ey, hört zu, was habt ihr irgendwelche Wunschbilder und so weiter. Und da ist tatsächlich so, das sind die einzigen Shootings, wo ich einen Spickzettel auf dem Handy habe mit Bildern, also mit so Standardbildern. Es gibt so Standardbilder, die mache ich immer, die habe ich im Kopf. Das ist so mein Standardablauf. Und dann mache ich immer noch so ein paar ausgefallene Sachen. Und dafür habe ich dann extra auf dem Handy einen Spickzettel. Auf den ich dann immer wieder mal unauffällig drauf gucke und dann, aha, habe ich nicht, ah, das mache ich. Ja. Also ja, die sind wirklich akribisch geplant.
Ja, muss ja auch sein. Also du wirst dafür ja auch gut entlohnt. Das ist ja dann die Professionalität, ne? Dass da wenig dem Zufall überlassen wird.
Richtig, das unterscheidet den Profi vom Amateur. Was ganz viele oft vergessen. Wobei ich mich jetzt auch nicht, also ich würde mich jetzt nicht als Oberprofi bezeichnen dafür, das kann man so ab 200 Hochzeiten kann man sagen, ich bin da mega Profi.
Ein erfahrener Profi. Ein Profi ja, bist du auf jeden Fall.
Ja, Ja, also ich mache.
Weil du ja Geld bekommst.
Ja, also wenn es danach geht, dann ist eigentlich jeder, der eine Kamera bedienen kann, Profi, weil es gibt so viele, die sagen, oh, mein Schwager oder mein Kumpel hat eine Kamera, dem gebe ich 200 Euro, dann fotografiert er meine Hochzeit.
Und dann kommt er dabei raus.
Ah, ja, Katastrophe. Ja, sonst hätte ich jetzt zum Thema Planung an sich, glaube ich, alles gesagt, was ich zu sagen habe.
Ich habe meine Liste auch völlig und ganz abgecheckt. Wir sind mal wieder auch ein bisschen entglitten im Thema, aber ich glaube, so ist es halt einfach.
Ja, aber das ist ja nicht schlecht, sage ich mal.
Nö.
Macht's unterhaltsam. Ja. Nicht so trocken.
Ja. Nee, ich hab alles vertellt.
Dann würde ich sagen, hören wir uns in 2 Wochen wieder. Ich glaube, das gibt bei mir jetzt 2 Wochen ohne viel Fotografie. Hm. Weil jetzt am Samstag wollen wir ein bisschen ausmischen und Garage aufräumen. Und Sonntag haben
wir Frühjahrsputz.
Sonntag haben wir Hochzeitstag, da darf ich nicht shooten gehen. Hm. Da herrscht Shootingverbot aus. Keine Ahnung warum, kann ich nicht verstehen. Und ich glaube, das Wochenende drauf war auch irgendwas geplant, aber ja, wir werden sehen, was passiert in den 2 Wochen.
Ja.
Bis dahin, wäre schön, wenn ihr uns abonniert auf, wir sind auf Spotify, wir sind auf iTunes, wir sind auf podcast.de, wir sind erreichbar unter studioraw.de, ihr könnt uns auch Nachrichten schreiben über Facebook und Instagram. Genau. Wir freuen uns auf Nachrichten, auf Abos, auf Kommentare.
Alles.
Oder wie man in Influencer-Sprache ein Däumchen wäre ein Träumchen.
Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ja, wunderbar.
Tschüssi, bis dann.
Ciao.